Ja, liebe Schwestern und Brüder, also nochmal erst ganz herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung und dass ich überhaupt hier sein darf. Und ich fand es auch schön, lieber Johannes, dass du gleich am Anfang erwähnt hast, dass mich keineswegs nur Luther hier mit diesem Tag verbindet, sondern vor allen Dingen auch die Geschichte, die du erwähnt hast mit meiner Frau und meiner Familie. Das ist natürlich auch etwas, was mich sehr verbindet. Und ich denke, es war noch viel wichtiger, als sich mit Luther einige Jahre meines Lebens zu beschäftigen, dass ich eine Frau aus dem Erzgebirge geheiratet habe. Es war vielleicht überhaupt das Beste, was ich jemals gemacht habe. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat denn auch eine Frau aus dem Erzgebirge geheiratet? Ah ja, es sind doch einige. Und wer hat es schon mal bereut von Ihnen? Niemand. Genau das habe ich mir gedacht. Genau das ist es. Eine bessere Entscheidung kann man eigentlich nicht treffen. Also, jeder von uns weiß Bescheid. Gut 5 Monate noch, am 31. Oktober diesen Jahres, ist es soweit. Dann kommt das große Luther-Jubiläum, 500 Jahre Reformation. Warum am 31. Oktober? Auch das wissen wahrscheinlich alle. An diesem Tag des Jahres 1517 soll Luther seine berühmten 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben. Allerdings, vielleicht haben auch das schon einige gehört, ist gerade das in der Lutherforschung hoch umstritten. Ob er das überhaupt getan hat, ob das überhaupt an der Schlosskirche war. Viele sagen, das hat Luther gar nicht selbst gemacht, sondern wenn, dann waren es andere. Andere sagen, ach, vielleicht wurden diese Thesen auch nur vervielfältigt. Man weiß das nicht so genau. Also manche sagen sogar, die Reformation hat gar nicht 1517 angefangen, sondern wenn man es genau nimmt, eigentlich erst später, 1517, war Luther noch gar nicht so weit. Aber irgendein Datum braucht man ja, an das man sich festhält und wo man sagt, da wollen wir es jetzt auch besonders feiern. Also nimmt man den 31. Oktober 1517. Aber die Frage ist natürlich, wie feiert man denn nun ein solches Ereignis angemessen? Wenn Sie bei Google Luther-Jubiläum 2017 eingeben, dann kommen Sie sofort auf so eine Verkaufsseite, ich habe das gerade nochmal ausprobiert, bei der Sie eine unendliche Menge von Luther-Artikeln bestellen können. Einer davon ist dieser Herr, den Sie vielleicht auch schon kennen, die Playmobil-Figur von Luther. Es gibt Luther-Honig, Luther-Bier, Luther-Frühstücksbrettchen, Luther-Brillenputztücher, Luther-Einkaufswagen-Chips und vieles mehr auf dieser Seite. Was ist das, habe ich mich gefragt. Ist das eine Art Luther-Fankult, eine Luther-Heiligenverehrung, die uns hier begegnet? Ich bin mir jedenfalls sicher, als ich das gesehen habe, wenn der Reformator das sehen würde, würde er sich im Grabe rumdrehen. Ihm ging es nämlich überhaupt nicht darum, schon in seiner Zeit nicht und ganz sicher auch nicht über diese Zeit hinaus, dass er als Heiliger verehrt werden wollte. Sondern ihm ging es immer und ausschließlich um die Inhalte, für die er stand und die er verkündet hat und die ihm wichtig war. Und deshalb kann es meines Erachtens auch für die Feiern der Reformation in diesem Jahr nicht darum gehen, Luther auf einen Sockel zu stellen und zu verehren, wie das vielerorts geschieht, kann man auch machen, aber dabei darf es jedenfalls nicht bleiben. Sondern es geht darum, die Aufbruchsgedanken von damals aufzunehmen und zu fragen, wie geht es denn von hier aus heute weiter? Was sagt das denn für unsere heutige Situation? Und genau das möchte ich mit euch heute an diesem Tag versuchen, an diesem Bibelimpulstag. Jetzt habe ich gedacht, als ich das Programm gesehen habe, ihr Armen, ihr müsst mir geschlagene 2 Stunden heute zuhören nach diesem Plan. Und dann noch 1 Stunde mit mir reden im Gespräch. Für Männer ist das eigentlich schon biologisch unmöglich. Die können überhaupt nicht 2 Stunden zuhören, geschweige denn reden dann auch noch. Also ich habe mir dieses Format ja auch nicht ausgedacht. Auf jeden Fall werden wir das Beste daraus machen. Das verspreche ich von meiner Seite aus. Und ich verspreche auch, dass ich alles dafür tue, dass sich die Langeweile in Grenzen hält. Und dass, wenn möglich, jeder und jede von euch etwas mitnehmen kann von diesem Tag. Auch vielleicht in den Alltag, wenn es gut läuft, von diesem Bibelimpulstag. Das Thema meines ersten Referats für heute heißt eine Brücke, die trägt. Luthers Botschaft von der Rechtfertigung. Sie haben auf Ihren Plätzen solche Blätter gefunden. Da sehen Sie im Grunde nichts anderes als das, was ich Ihnen vorne hier auch zeige. Gerne zum Mit nach Hause nehmen oder mal eine Notiz drauf machen. Ich habe auch noch ein paar Texte von Luther mit drangehängt, wenn Sie da auch noch mal was nachlesen möchten. Ich habe sie einfach mal so versorgt, wie ich das mit unseren Studierenden in Kassel tue. Wenn Ihnen das nicht hilft oder Sie das nicht möchten, legen Sie es einfach beiseite. Sonst ist es als Hilfe gedacht. Dieser erste Teil, heute Nachmittag kommt dann noch ein zweiter, gliedert sich in 4 Unterpunkte, die möchte ich jetzt einmal kurz vorweg nennen, sodass Sie ungefähr wissen, wo wir uns jeweils befinden. Als erstes beziehungsweise Gerechtigkeit, das erkläre ich dann noch, was sich dahinter verbirgt, die reformatorische Entdeckung. Dann gibt es zweitens eine bildliche Vorstellung bei Luther, in der diese reformatorische Entdeckung von ihm veranschaulicht wird, die immer mal wieder an ganz zentraler Stelle auftaucht in seinen Schriften und die ich Ihnen und euch heute gerne etwas näher bringen möchte, weil sie, glaube ich, gut geeignet ist zu verstehen, worum es Luther geht. Das ist der sogenannte fröhliche Wechsel. Und dann hat es drittens in der Generation der Reformatoren nach Luther einen Versuch gegeben, die reformatorische Theologie so in 4 Punkten zu bündeln und auf den Punkt zu bringen. Das haben wahrscheinlich auch schon viele gehört und es ist auch bis heute eigentlich gültig geblieben. Das sind diese 4 Alleinformulierungen oder wissenschaftlicher gesagt die sogenannten Exklusivpartikel, so nennt man die auch. Und so möchte ich in 3 Schritten sozusagen die Mitte der reformatorischen Theologie uns allen vor Augen halten, verdichtet in der sogenannten Rechtfertigungslehre. Und schließlich habe ich dann viertens die Erfahrung mitgebracht, dass diese Rechtfertigungslehre ausgezeichnet taugt als eine Art Brücke über manche theologischen Gräben, die sich in unserer Zeit so auftun. Und ich denke, dass wir darüber dann sicher auch gut miteinander ins Gespräch kommen können. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Also ich fange an mit Punkt 1, beziehungsweise Gerechtigkeit, die reformatorische Entdeckung. Und zu diesem Punkt habe ich extra einen Gast noch mitgebracht. Und ich will mal schauen, ob er schon da ist. Kleinen Moment. Beichten, beichten, beichten. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch alles beichten soll und finde trotzdem keinen Frieden in meinem Herzen. Es ist zum Verzweifeln. Jetzt tue ich doch schon den ganzen Tag nichts anderes als arbeiten, beten, fasten, beichten und dann das Ganze wieder von vorne. Und trotzdem ist in meinem Herzen einfach kein Frieden. Dieser Klumpen hier in meiner Brust, er ist und bleibt unruhig und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es ist wirklich zum Verzweifeln und es liegt am Ende immer wieder an der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit Gottes, die den Sünder straft und den Guten belohnt, die macht mich verrückt, denn ich weiß, dass ich am Ende immer nicht genüge mit dem, was ich tue. Da kann ich mich noch so anstrengen. Dass ich am Ende fasten und beten kann, wie ich will, und ich kann trotzdem nicht meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und schon gar nicht kann ich diesen Gott lieben mit seiner Gerechtigkeit, die doch am Ende immer nur Strafe und Härte bedeutet. Aber ich will doch noch ein allerletztes Mal anklopfen in der Heiligen Schrift und fragen, was Gott meint mit dieser Gerechtigkeit, die dem Guten das Gute gibt und dem Bösen das Böse. Und will noch einmal studieren hier, wie der Apostel Paulus es meint in der Epistel an die Römer. Denn hier steht es schwarz auf weiß. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und da habe ich es schon wieder, was mich schier verzweifeln lässt. Die Gerechtigkeit Gottes jetzt nicht nur im Gesetz, ja, da kann ich sie ja nachvollziehen, aber jetzt auch noch im Evangelium, was doch die frohe Botschaft sein sollte, das lässt mich nun endgültig verzweifeln. Auch hier lauert sie die Gerechtigkeit Gottes, die jedem das gibt, was er verdient. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben. Aus Glauben? Wie kann denn die Gerechtigkeit Gottes, die jedem das gibt, was er verdient, aus Glauben kommen? Wie kann diese Gerechtigkeit oder sollte diese Gerechtigkeit, wenn Gerechtigkeit aus dem Glauben kommt, dann kann mit dieser Gerechtigkeit nicht gemeint sein, eine Gerechtigkeit, die Sünder straft. Dann ist die Gerechtigkeit Gottes vielleicht die, mit der er uns gerecht macht? Ja, das ist es. Gottes Gerechtigkeit ist die, mit der er mich gerecht macht. Und die kommt aus Glauben. Die kommt aus seiner Gnade. Das ist es. Dann brauche ich ja nicht mehr, mich ständig anzustrengen und zu tun und zu machen und alles, was ich leisten kann. Damit kann ich mir dann sowieso nicht die Seligkeit verdienen, sondern sie kommt aus Glauben. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Das ist es. Und das ist der Schlüssel auch zu allem anderen. Dann ist Gottes Weisheit die, mit der er mich weise macht. Dann ist Gottes Kraft die, mit der er mich kräftig macht. Das fühlt sich ja an, als wäre ich aus der Hölle ins Paradies gekommen mit dieser Entdeckung. Das muss ich Melanchthon erzählen, das muss ich den anderen erzählen. Das muss die ganze Welt wissen aus diesem Wort, die Gerechtigkeit Gottes. Das ist seine Gnade. Ich muss los. Was ihr hier gerade gesehen habt mit dem Gast, den ich noch mitgebracht hatte, war das sogenannte Turmerlebnis. Der Wendepunkt im Leben von Martin Luther. Und Luther hat das ein Jahr vor seinem Tod, im Jahr 1546, hat er das selber so geschildert, wie ich es versucht habe, euch jetzt ein wenig nahe zu bringen. Da hat er nämlich ein Vorwort verfasst zur lateinischen Ausgabe seiner Schriften und die habe ich euch auch hinten auf dem Blatt mit abgedruckt. Wer da mal reinlesen möchte, kann das gerne tun. Und ich möchte jetzt gerne das, was da drin steht und was ich gerade versucht habe, so ein bisschen hier vorzuführen, jetzt auch nochmal nachvollziehen in Gedanken. Worin besteht also jetzt diese reformatorische Entdeckung? Sie entsteht durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Bibel. Ich muss gerade hier noch mal ein bisschen fummeln. So, jetzt dürfte es, glaube ich, wieder gehen. Sie entsteht durch eine intensive Auseinandersetzung der Bibel. Deswegen finde ich es übrigens auch völlig richtig, kann man ja mal fragen, ist es denn richtig, an einem Bibelimpulstag sich mit Luther und nicht mit Bibeltexten zu beschäftigen? Ja, weil natürlich Luther alle seine wichtigen Erkenntnisse an Bibeltexten gewonnen hat, so wie wir es gerade auch gehört haben. Und deswegen Beschäftigung mit Luther immer auch zugleich Beschäftigung mit der Bibel. Also Luther beschäftigt sich vor allen Dingen mit dieser Stelle aus Römer 1, Vers 16 bis 18, die ich hier noch einmal abgedruckt habe, genauer mit Römer 1, 17. Was steht da? Da steht: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und auch die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also was genau wird Luther jetzt klar, um das nochmal einmal ganz deutlich zum Mitdenken zu sagen? Es gibt offensichtlich für Luther ein altes Verständnis von Gerechtigkeit und ein neues Verständnis von Gerechtigkeit. Das alte Verständnis von Gerechtigkeit ist das einer aktiven Gerechtigkeit, wie er das nennt. Also das ist eigentlich unser ganz normales alltägliches Verständnis, so wie wir auch gerecht oder ungerecht normalerweise gebrauchen. Ja? Das eine Geschwisterkind hat 3 Gummibärchen gekriegt und das andere 2. Papa, das ist ungerecht. Ja? Das ist unser normales Verständnis davon. Das muss gleich, es muss gerecht zugehen. Auf Gott angewendet heißt das, Gott ist gerecht, indem er jedem das gibt, was ihm zusteht. Jedem das, was er verdient, indem er die Guten belohnt und die Schlechten bestraft. Dieses Verständnis bringt Luther, wie ich es eben versucht habe darzustellen, zur Verzweiflung. Und er sagt immer wieder, ist es denn nicht genug, dass der Sünder durch das Gesetz, durch die Gebote der Sünde überführt wird und dann bestraft wird? Nein, auch noch durch das Evangelium, ja, weil es eben heißt, im Evangelium wird das offenbart. Und nun erschließt sich Luther aber genau an dieser Stelle ein neues Verständnis von Gerechtigkeit, nämlich dieses sogenannte passive Gerechtigkeit, durch die der barmherzige Gott seine Gerechtigkeit dem Sünder einfach schenkt und ihn dadurch rechtfertigt. Und das passiert, sagt Luther selber, indem er auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wird. Und dieser Zusammenhang der Worte, den habe ich jetzt nochmal besonders hier markiert, gelb, das ist nämlich der, den er meint. Die Gerechtigkeit Gottes kommt aus Glauben. Das ist der Satz, der einem ja zunächst mal einen Knoten ins Hirn bringen kann, wenn man das versucht nachzudenken. Denn Glauben tut ja ganz offensichtlich der Mensch und nicht Gott. Wie soll also die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben kommen? Das ist einfach erstmal unlogisch. Wir haben es hier mit dem merkwürdigen Phänomen zu tun, dass das eine Wort Gerechtigkeit sowohl auf Gott als auch auf den Menschen, also auf beide Seiten angewendet wird, nämlich Gerechtigkeit aus Glauben kann nur eine Eigenschaft des Menschen sein und gleichzeitig heißt es, dass es eben aus dem Glauben kommt und die Gerechtigkeit Gottes ist. Und wenn das nicht totaler Quatsch sein soll, Nonsens, den man irgendwie überhaupt nicht denken kann, dann gibt es in der Tat nur eine Möglichkeit, es zu verstehen, und das ist die, die sich Luther erschlossen hat, nämlich die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass Gott den Menschen gerecht macht, dass Gott den Menschen gerecht spricht, ihm sozusagen sagt, du bist mir recht, und dass sie damit im Kern Barmherzigkeit ist. Und Luther nennt das die passive Gerechtigkeit, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben. Das heißt, Gerechtigkeit ist nach diesem Verständnis ein Beziehungsgeschehen, geschieht beziehungsweise, deswegen habe ich das so genannt. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch. Ich zeige Ihnen das auch nochmal, wie das zu denken ist. Da ist auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite Mensch. Und es ist immer die Frage in unserem ganzen Leben, wie kommt das beides zusammen? Wie finden Gott und Mensch in eine Beziehung, die durchs Leben trägt und auch durch den Tod? Wie kommt das zusammen? Und die Antwort, die sich Luther erschließt aus der Heiligen Schrift, ist die, dass es zusammenkommt dadurch, dass Gott dem Menschen sagt, du bist mir recht, so wie du bist. Ich spreche dich gerecht, ich rechtfertige dich. Und dass der Mensch darauf antwortet, ja, das soll für mein Leben gelten. Und das tut er im Glauben. Und deswegen ist dieses Rechtfertigungsgeschehen etwas, was so eng mit der Gnade Gottes und mit dem Glauben verbunden ist. Das ist der entscheidende Schritt, der dann noch fehlt. Gott sagt zu uns, ich liebe dich so, wie du bist. Und das weckt beim Menschen Glauben, dort, wo es in einem Herzen ankommt. Anders ausgedrückt, der Mensch antwortet auf das Ja Gottes zu ihm mit seinem Ja. Und durch dieses Verständnis von Gerechtigkeit, was sich Martin Luther erschließt, ändert sich für ihn alles. Da hatte ich das Empfinden, geradezu ins Paradies einzuziehen, sagt Luther im Rückblick auf dieses Geschehen. Da hatte ich das Empfinden, geradezu von Neuem geboren und durch das Paradies eingetreten zu sein. Und jetzt kommt das Atemberaubende, wie ich finde, nämlich 400 Jahre später, heute, heute vor 100 Jahren etwa, hat die exegetische Forschung herausgefunden, dass genau dieses Verständnis, was Luther sich da erschlossen hat, tatsächlich auch das biblische Gerechtigkeitsverständnis exakt und zutreffend wiedergibt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass sich der altorientalische und alttestamentliche Begriff, der üblicherweise mit Gerechtigkeit übersetzt wird, Ma'at heißt der, dass der am besten wiederzugeben ist durch die Begriffe und Formulierungen wie Gemeinschaftstreue beispielsweise oder beziehungsgemäßes Verhalten oder ich nenne das jetzt mal mit einem Kunstwort Beziehungstreue. Das sagen jetzt die Bibelforscher von heute. Diese Gerechtigkeit, von der in der Bibel die Rede ist, meint eigentlich und kann übersetzt werden mit Beziehungstreue. Und wenn man das jetzt auf diesen Text anwendet, heißt das, Gottes Barmherzigkeit ist seine und seine Gerechtigkeit ist seine Beziehungstreue gegenüber den Menschen. Und das Vertrauen des Menschen, also sein Glaube, das ist auch seine Beziehungstreue, die Beziehungstreue gegenüber Gott. Wenn wir uns ihm gegenüber beziehungstreu, beziehungsgemäß verhalten, dann ist es dieses Vertrauen. Dann ist es dieser Glaube. Und von daher kann man dann auch zusammenfassend das so ausdrücken, dass man sagt, die reformatorische Entdeckung Luthers besteht in der Erkenntnis, dass die Gerechtigkeit Gottes im Kern Beziehungstreue ist. Und zwar eine Beziehungstreue, durch die Gott den Menschen gerecht macht und auch damit selber beziehungstreu macht, indem er in ihm Glauben hervorruft. Vielen Dank. Was man natürlich fragen kann, und darüber können wir heute auch noch miteinander nachdenken, ist, ob das für heute die Begriffe Gerechtigkeit und Rechtfertigung eigentlich noch so hilfreich sind. Weil Sie merken das selber, wir gebrauchen das eben in unserem Alltag auch anders. Ja, man sagt eben auch eher, ich muss mich für etwas rechtfertigen, oder man versteht eben diese Gerechtigkeit in diesem aktiven Sinn. Und im Kern geht es aber bei diesem Verständnis von Gerechtigkeit um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es geht um diese Beziehungstreue. Es geht um das, was sich da zwischen Gott und Mensch abspielt, im Grunde als eine Liebesbeziehung, eine Liebeserklärung Gottes an uns, die in uns wiederum Vertrauen weckt. Das ist im Kern das, was Rechtfertigung und Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet. Und die Frage ist nun, wie diese Beziehung zwischen Gott und Mensch genauer zu denken ist. Und wer bis hierhin mitgedacht hat, dem ist vielleicht auch aufgefallen, dass Jesus in den bisherigen Überlegungen noch gar keine ausdrückliche Rolle gespielt hat. Der kam in diesen Texten und bis hierher noch nicht vor. Das ändert sich allerdings, wenn wir uns jetzt, wie angekündigt, der zweiten zentralen Denkfigur Luthers zuwenden, dem sogenannten fröhlichen Wechsel. Und da möchte ich Sie wirklich nochmal einladen, ganz intensiv mitzudenken, weil man damit so, glaube ich, das Herzstück der Theologie von Luther mitnimmt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch für unseren Alltag und für unseren Glauben ganz wichtig sein kann. Denn die Frage ist ja immer wieder, wie kommt es denn jetzt eigentlich zu dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch? Wie kommt es eigentlich überhaupt zustande, was hier Rechtfertigung genannt wird? Und was passiert eigentlich in dieser Beziehung? Und da gibt Luther, wie ich finde, eine atemberaubende Antwort, indem er sagt, es gibt hier zwei Dinge. Es gibt auf der einen Seite das, was er den inneren Menschen nennt, so das Herz des Menschen, kann er auch davon sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es Christus, Jesus Christus. Und die Frage ist immer wieder, und das ist ja auch die Grundfrage unseres Lebens, wie kommt das zusammen? Wie kommt unser Herz wirklich so zusammen mit Jesus Christus, dass er in uns wohnt und wir in ihm? Und das denkt Luther im Anschluss an die biblischen Texte folgendermaßen. Er sagt, es gibt diesen inneren Menschen auf der einen Seite und es gibt Christus auf der anderen Seite. Und die sind zunächst mal voneinander getrennt, denn dieser innere Mensch ist verschmutzt von Sünde, er ist getrennt von Gott und Jesus, er ist für sich. Und auf der anderen Seite ist Jesus Christus der Unbefleckte, der Reine, der Sündlose und beides ist erstmal für sich und getrennt. Aber dann, sagt Luther, beides kommt zusammen durch das Wort des Evangeliums. Durch das Wort des Evangeliums. Als Bibelwort, als Predigtwort, als Wort Gottes, das uns anspricht. Und es ist das Wort Gottes, das dem Menschen sagt, du bist mein geliebtes Geschöpf. Und wo das auf Glauben stößt, wo das bei Menschen Glauben weckt, da geht der Mensch und der innere Mensch eine Beziehung mit Jesus ein. Und diese Beziehung bringt beide zusammen und das, was beide miteinander verbindet, ist eben der Glaube des Menschen. Und Luther sagt, das ist wie wenn ein König eine arme, verachtete Magd oder er spricht sogar von einer Hure zur Frau nimmt. Und damit nimmt, sagt Luther, der König all das Belastende und den Schmutz seiner Braut ab und nimmt das auf sich und lässt sie sozusagen teilhaben an seinem königlichen Wesen. Also alles, was Sünde ist, was Schmutz ist, kann in dieser Beziehung vom inneren Menschen auf Christus übergehen. Und er hat es getragen am Kreuz. Und umgekehrt ist es eben so, dass die Gerechtigkeit, die Christus hat, seine Sündlosigkeit, seine Einheit mit Gott, die schenkt er in dieser Beziehung dem Menschen. Und ich kann das so gut verstehen, wenn Luther dann sagt, ist das nicht ein fröhlicher Wechsel, der hier geschieht in dieser Beziehung? Ein fröhlicher Tausch, wie Luther auch sagt, dass Jesus uns all das schenkt, was er hat, seine Einheit mit Gott, seine Sündlosigkeit und all das auf sich nimmt in dieser Beziehung, was uns von Gott trennt, all die Sünde, all den Schmutz. Ist das nicht ein fröhlicher Wechsel und Tausch? In der Mitte der reformatorischen Theologie steht also die Jesus-Beziehung des Menschen im Glauben. Nur in ihr, sagt Luther, geschieht Rechtfertigung, nur in ihr ist das Heil, beziehungsweise in dieser Beziehung zu Jesus Christus. Jetzt sage ich mal eine Klammerbemerkung, was sowohl in der Kirche als auch in der evangelischen Theologie häufig geschieht ist, es wird von Rechtfertigung gesprochen, es wird von Freiheit gesprochen, aber es wird vergessen oder gar verschwiegen, worin diese Rechtfertigung und diese Freiheit ihren Grund haben. nämlich in einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Und ohne diese persönliche Beziehung zu Jesus gibt es weder die Rechtfertigung noch die Freiheit, von der Luther spricht. Und diese vollständige Bedeutung der Rechtfertigungslehre und damit die Mitte der reformatorischen Theologie, um die zu bewahren, hat die Generation nach Luther diese Rechtfertigung lehrhaft auf den Punkt gebracht. Und damit komme ich drittens zu den vier Alleinformulierungen oder Exklusivpartikeln, die Sie auch zum großen Teil wahrscheinlich schon kennen. Dass nämlich Luther nicht selber, aber die Generation nach ihm sagt, ja, ich habe hier tatsächlich Probleme mit dem Gerät, deswegen ist es sehr nett, dass... Das hat Ihnen und euch die Gelegenheit gegeben, das mal in Ruhe anzuschauen und sich nochmal zu vergegenwärtigen, worin diese vier Alleinformulierungen bestehen. Allein aus Gnade, sagt Luther natürlich auch immer erstmal in Bezug auf die gegenüber seiner Zeit, die gesagt haben, es kommt auf die Werke an, es kommt auf das an, was du tust. Nein, sagt Luther, allein aus Gnade sind wir in dieser Jesusbeziehung. Allein aus Glauben, auch erstmal gegen die Leute seiner Zeit, die dachten, mit Vollzug bestimmter Messen und Bußleistungen und Ablass und so weiter, sich Gott nähern zu können. Nein, es geht um den Glauben, allein aus Glauben. Und allein durch Christus geschieht Rechtfertigung. Wir brauchen keine Maria und keine Heiligen dafür, sagt Luther den Menschen seiner Zeit. Wir brauchen allein Christus. Und wir wissen davon entscheidend von nirgendwo anders her als aus der Schrift. Allein durch die Schrift, da braucht es erstmal keine kirchlichen Überlieferungen, kein Lehramt des Papstes und so weiter, sagt Luther, allein durch die Schrift. Und damit haben wir hoffentlich ein einigermaßen klares Bild vor Augen, was die Mitte der reformatorischen Theologie im 16. Jahrhundert war. Von Luthers reformatorischer Entdeckung her ein neues Verständnis der Gerechtigkeit Gottes als Beziehungstreue, die Gott veranlasst, den Menschen selbst beziehungstreu zu machen, indem er sagt, du bist geliebt, so wie du bist, und das weckt Glauben. Und wenn solches Vertrauen entsteht, verbindet es den Glaubenden mit Christus. Deshalb allein Christus. Und in dieser Beziehung nimmt Christus die Sünde des Menschen auf sich und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und alles zusammengenommen in der Gottesbeziehung geschieht alles aus Gnade. Es geschieht alles aus Glauben. Alles durch Christus. Und wir wissen von all dem allein aus der Schrift. Jetzt komme ich zum vierten und letzten Punkt meines ersten Referats. Heute nehme ich die Rechtfertigungslehre als Brücke über theologische Gräben. Und diesen Punkt möchte ich mit Gerda Meier anfangen. Gerda Meier ist schon über 80 und Zeit ihres Lebens evangelisch gewesen. Und eines Tages erscheint sie beim Pfarrer und sagt, ich möchte gern konvertieren und katholisch werden. Der Pfarrer ist völlig verwirrt, sagt, aber liebe Frau Meier, Sie sind doch jetzt Zeit Ihres Lebens evangelisch gewesen und warum denn das jetzt? Nun, sagt Frau Meier, ich bin schon alt, mein Leben geht zu Ende und da habe ich mir gedacht, besser es stirbt einer von denen als einer von uns. Korrigiert mich bitte, wenn ich nicht richtig liege. Aber mein Eindruck ist, dass dieses Denken einer von denen oder einer von uns an mancher Stelle tiefer in unserer Gegenwart verankert ist, als wir uns das in der Regel so klar machen. Also Abgrenzung, Gräben ziehen zwischen Konfessionen und auch theologischen Richtungen, anstatt Brücken zu bauen. Und ich sage es Ihnen jetzt mal ganz persönlich, mir tut diese Zersplitterung zwischen Christen weh. Und ich denke, das kann eigentlich auch niemanden kalt lassen. Ich meine da jetzt gar nicht in erster Linie diese Unterscheidung zwischen katholisch und evangelisch, sondern auch zwischen uns Evangelischen gibt es ja diese Gräben. Und ich muss dann immer daran denken, als Jesus von seinen Jüngern Abschied nimmt, bittet er für sie bei seinem himmlischen Vater. Ihr kennt die Stelle, Johannes 17, Vers 17 folgende. Und bittet, dass durch sie, also durch die Jünger, viele zum Glauben kommen. Da geht es also um Mission. Und dann heißt es, Vers 21, dass sie alle eins seien. Der letzte Wille Jesu ist die Einheit seiner Gemeinde. Und warum, sagt Jesus, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Es geht also um einen gemeinsamen missionarischen Auftrag der Christen und der Anhänger Jesu. Und jeder kann sich vorstellen, wie einladend und anziehend eine Gemeinschaft wirkt, die in sich völlig zerstritten und zerfasert ist. Das würde man schon keiner Partei wünschen und man würde die Partei nicht wählen, geschweige denn würde man eine Lebensentscheidung treffen, wenn man sieht, diese Menschen, zu denen ich dann gehöre, sind aber in sich total zerstritten und werden sich nie einig. Ich glaube, dass wir Christen vor enormen gemeinsamen Herausforderungen stehen, wie zum Beispiel unserem Verhältnis zum Islam oder auch ethische Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich glaube, wir können uns diese vielen inneren Grabenkämpfe eigentlich schlichtweg nicht leisten in Zukunft. Wir brauchen die Kraft für das Evangelium und seine Verbreitung. Und ein garstiger Graben, den es in unserer Zeit auch gibt, den möchte ich mal ausdrücklich benennen, das ist der zwischen Frommen und Liberalen. Und wenn ich das mal veranschaulichen sollte, sehe das ungefähr so aus. Ich glaube, das brauche ich gar nicht weiter zu kommentieren. Natürlich gibt es viele solche Grabenkämpfe und man kann fragen, also wo liegt denn eigentlich der Kern dieser Unterschiede? Ich möchte einfach mal zwei, drei benennen, damit wir wissen, worüber wir reden. Es geht um unterschiedliche Frömmigkeitsformen dabei. Natürlich Liederbücher, Orgel oder Band, vorformulierte oder freie Gebete und so weiter. Es geht um ethische Fragestellungen, dabei klare ethische Maßstäbe oder eine liberale Unklarheit. Es geht um unterschiedliches Schriftverständnis, eine Ebene darunter, Bibelworte so ernst nehmen, wie sie da stehen, oder vieles ist zeitbedingt, muss erst in die Gegenwart übertragen werden. Es geht um unterschiedliches Verständnis von Christus, Jesus eher als Vorbild oder als wahrer Gott und wahrer Mensch oder als der Auferstandene, zu dem ich eine Lebensbeziehung haben kann. Und es geht um die Fragen auch des Christseins, wie ich das verstehe. Ist das Getauftsein als Kind schon das Entscheidende oder braucht es dafür doch eine Bekehrung und ein ganz intensives Leben auch in der Gemeinde? Und die Frage ist, bei all diesen Unterschieden, die Sie und ihr alle kennt, für mich immer wieder nicht in erster Linie die nach dem, was uns wirklich trennt, sondern ich fange sehr gerne da an, auch mit Menschen im Gespräch zu sein, um zu fragen, was ist eigentlich das, was uns miteinander verbindet und wo ist die Brücke, auf der wir uns treffen können. Und ich habe bei dem Graben zwischen Frommen und Liberalen, evangelischen Christen, gute Erfahrungen im Gespräch gemacht mit dieser Brücke hier, die ich eben jetzt schon ein paar Mal benannt habe, die mit der Rechtfertigungslehre zusammenhängt, weil die für alle evangelischen Christen erstmal so etwas wie den innersten Kern des christlichen Glaubens bezeichnet. Eine gemeinsame Grundlage, die man zunächst mal bei allen Evangelischen voraussetzen kann. Kein Lutheraner, kein landeskirchlicher Theologe, aber auch kein Evangelikaler oder Charismatiker würde sagen, auf diese Brücke setze ich keinen Fuß. Damit will ich nichts zu tun haben. Und deswegen halte ich diese Brücke für geeignet, zunächst mal sich zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich komme nun auch eher aus dem frommen Lager, wenn man das so unterscheiden möchte. Eben auch gerade mit landeskirchlichen und liberaleren Menschen genau darüber zu reden, zu sagen, okay, wenn das unsere gemeinsame Grundlage ist, wie verhält es sich denn dann mit allein aus Glauben? Wie verhält es sich denn dann mit allein aus der Schrift? Wie sehen wir gemeinsam auf die Fragen, wenn die Schrift tatsächlich der entscheidende Maßstab ist für unser Handeln? Wo treffen wir uns bei der Christologie, wenn maßgeblich das ist, was wirklich in der Heiligen Schrift steht und nicht das, was wir denken? Und wo treffen wir uns bei Fragen unseres Christseins, wenn klar ist, es geht um Glauben, aber es geht auch um Gnade, nicht um Leistung, es geht um Verbindung zu Christus. Und der Maßstab dafür ist die Schrift. Und da denke ich, dass wir in diesem Gespräch feststellen können, dass gerade diese vier Alleinformulierungen ein gutes Korrektiv, eine gute Hilfe sind, um auch gewisse Einseitigkeiten zu vermeiden, die in diesem Gespräch auftreten können. Allein aus Gnade bewahrt uns vor einer Gesetzlichkeit, die immer weiß, wie es richtig ist und wie es besser geht und die immer alles an ordentlichem und korrektem Verhalten nur bemisst. Allein aus Glaube bewahrt uns heute im Gespräch vor so etwas wie einer billigen Gnade, vor so etwas wie, wir sind doch letztlich alle von Gott geliebt und da gibt es doch gar keine Unterschiede, am Ende kommen wir doch alle in den Himmel, bis hin zu so Allversöhnungstheorien. Das ist mit diesem Grundsatz allein aus Glauben nicht zu verbinden. Und das kann man aber nicht, darüber kann man nicht ins Gespräch kommen, wenn es nicht eine Brücke gibt, auf der man miteinander sprechen kann. Und deswegen spreche ich von dieser Brücke der Rechtfertigung. Allein durch Christus bewahrt uns vor einer interreligiösen Beliebigkeit, wo es einfach verschiedene Wege zu Gott gibt und es ist doch ganz egal. Nein, sagt Luther in zentralen Sätzen auch der Reformation, allein durch Christus gibt es den Weg zu Gott. Allein durch Christus. Und allein durch die Schrift bewahrt uns auch in ethischen Fragen vor einer Beliebigkeit, weil klar ist, wir können uns nur gemeinsam orientieren an der Heiligen Schrift. Und wo das verlassen wird, wird eben auch diese Brücke verlassen. Gut, aber auf ihr können wir miteinander ins Gespräch kommen. Es gibt so Vulgärformen der Rechtfertigungslehre, die sagen, du bist okay, ich bin okay, alles ist gut, so wie es ist. Und demgegenüber ist festzuhalten, ja, wir sind geliebt, so wie wir sind, aber gerettet bist du durch Glauben und nicht ohne. Gerettet wirst du durch Jesus Christus und nicht ohne. Und all diese Dinge, die Luther hier herausgestellt hat, sind für das Heil notwendig und wir erfahren sie durch die Bibel und durch nichts anderes. Das ist übrigens, und damit komme ich zum Ende, die ganz große Chance aus meiner Sicht des Reformationsjubiläums 2017, in dem wir uns mittendrin schon jetzt befinden. Nicht, dass wir den ollen Luther auf einen Sockel heben und sagen, oder mal wieder eine feste Burg ist unser Gott richtig schmettern können. Ist auch schön, aber ist nicht der Hauptinhalt. Sondern, dass wir diese Grundwahrheiten des Glaubens neu ins Spiel bringen. Und wenn wir das tun, sehe ich das Reformationsjubiläum nicht zuletzt als eine große missionarische Chance. Und die sollten wir nutzen. Und ich sage nach dieser ersten Runde erstmal vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.